Die meisten von euch wissen sicherlich, was Facebook ist. Die meisten von euch, zumindest die Jüngeren, die treiben sich da mindestens einmal am Tage drauf rum, wahrscheinlich öfters. Und ja, wie bei vielen schönen Sachen im Leben ist es auch bei Facebook so, dass das alles irgendwie Licht und Schatten hat. Ich lese gerade ein sehr spannendes Buch darüber, über eben diese Licht und Schatten. Wir schätzen in unserem Leben ja sicherlich oft Anonymität und wollen gar nicht so gerne, dass jeder so alles über uns weiß, dass alles so bekannt wird, was wir so denken, was wir so tun, was unser Leben betrifft. Und wenn man das im Internet sich so anschaut, gerade Facebook ist so ein Platz, wo das so ist, da scheint das irgendwie so im Alltag doch umgekehrt zu sein. Wenn man sich anguckt, was da alles an Informationen preisgegeben wird, was da an Bildern steht, was da an Videos veröffentlicht wird, zu Tausenden, zu Millionen, muss man ja sagen, die da stehen und die das Privatleben von Menschen offenlegen. Da gibt es Fälle, dass Menschen ihren Job nicht kriegen, weil sie sich beworben haben, weil irgendein Personalchef auf die Idee kam, da mal im Internet zu forschen. Und das sind vielleicht noch die harmlosesten Fälle von Missbrauch, kann man das so sagen, die in solch einem Fall passieren können. Es gibt da auch ganz tragische Sachen, weil auch sich Verbrecher im Internet tummeln. Während dieser Revolutionszeiten in Nordafrika zurzeit, da haben sich eben nicht nur Leute verabredet zu Demonstrationen, sondern da hat auch der Geheimdienst da mitgemischt und mitgearbeitet und hat Leute auf diese Art und Weise entdeckt und verhaftet. Eine sehr zweischneidige Sache manchmal. Freud und Leid liegen da nah beieinander. Warum sage ich das? Ich möchte uns einen Psalm lesen heute, wo genau das auch passiert, wo ein Mensch, der David, der König David, sehr schonungslos offenlegt, was in seinem Leben gewesen ist. Einsichtig, einsehbar. Für alle. Es geht um den Psalm 51, ein sehr bekannter Psalm. Ich lese ihn trotzdem einfach mal so im Zusammenhang, dass wir ihn mal wieder im Ohr haben und gehört haben. Ein Psalm Davids vorzusingen, als Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir alleine habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Isop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, dass meine Zunge deine Gerechtigkeit rühme. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkünde. Denn Schlachtopfer willst du nicht, ich wollte sie dir sonst geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein geängstigter Geist, ein geängstigtes, zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Tu wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern zu Jerusalem. Dann werden dir gefallen rechte Opfer, Brandopfer und Ganzopfer. Dann wird man Stiere auf deinem Altar opfern. Ja, soweit dieser Psalm. Ich möchte auf einige Verse in der Mitte des Psalmes, ab Vers 9, auf die möchte ich ein bisschen intensiver eingehen. Es ist ja ein sehr bekannter Psalm, den wer regelmäßig einen Gottesdienst besucht, der hört auch irgendwann diesen Psalm mal, einfach weil er sehr geläufig ist. Und das liegt sicher auch daran, weil er uns in ganz grundlegenden, wesentlichen Dingen unseres Lebens sehr intensiv anspricht. Fragen, Probleme mit Schuld, mit Fehlverhalten in unserem Leben, was uns letztlich alle betrifft. Extremaussagen von der Schuld in unserem Leben, von unserer Verlorenheit und von einem Gott, der aus all dem heraushelfen kann und will. Die Geschichte, an der möchte ich mich jetzt eigentlich gar nicht so lange festhalten, die im Hintergrund steht. David lässt uns hier in diesem Psalm in sein Herz schauen, wie er mit dieser Geschichte, die jedermann offensichtlich bewusst war, ich glaube kaum, dass man als König das verheimlichen konnte, was da geschehen ist, als er Ehebruch begangen hatte, als er den Ehemann dieser Frau um die Ecke hat bringen lassen, als ein Prophet vor ihm kam und ihm ein prophetisches Wort sagt, als das Kind, was aus dieser falschen Beziehung hervorgegangen ist, stirbt und als dann irgendwann diese Verheißung Gottes den David, dass er diese Verheißung Gottes bekommt und ja, der Friedenskönig, der Israel dann lange Zeit im Frieden regiert hat, der Salomo, dass er diese Verheißung bekommen hat, dieses Kind bekommen hat. Schon in der Überschrift, in diesem Psalm, ist eigentlich eine schonungslose Offenheit. Ich meine, wir reden über diesen Psalm jetzt seit 2500 Jahren, so über den Daumen. Und immer hängt diese Geschichte dem David nach. Da kann er machen, was er will. Er wird das einfach nicht mehr los, diesen Stempel, den er sich da selber aufgedrückt hat. Ein Psalm vorzusingen, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Da steht's für alle Zeiten fest gemeißelt, unverrückbar. Diese Sache ist offenbar und da kann man nicht mehr dran drehen. Und so dramatisch oder tragisch das vielleicht auch für den Einzelnen ist, für den David hier im Endeffekt ist, auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich es sehr vertrauenerweckend, dass die Bibel genau so mit Menschen umgeht, dass sie auch vor denen, die einen großen Namen haben, die auch was geleistet haben für ihren Gott, für das Land, dem sie da gedient haben, der König David, dem Lande Israel, dass einfach da schonungslos, oder man kann es positiv sagen, ganz offen und ehrlich darüber geredet wird, was der David für ein Mann war, dass er auch Fehler hatte, dass es da auch Probleme in seinem Leben gegeben hat. Etwas, was in seinem Stammbuch steht, was kein gutes Licht auf ihn wirft. Etwas, was ja unauslöschbar mit ihm, mit seinem Namen, mit seiner Geschichte verbunden ist. Ich glaube, in diesem Psalm, der ist ja jetzt nicht so angelegt, dass er uns Punkt 1, 2, 3 nennt, so und so muss man damit umgehen, so reagiert Gott, so ist das jetzt zu handhaben, wenn so etwas passiert. Ich glaube, dieser Psalm lässt uns ja sehr tief in Davids Herz schauen, wie er mit seiner ganz persönlichen Not, mit dieser Schuld, die ihn da ereilt hat und die ihn bewegt und die ihn verfolgt hat über lange Zeit, wie er damit umgeht, wie er mit Gott darüber im Gespräch ist. Das, was hier in diesem Psalm gesagt wird, das ist sehr, sehr persönlich. Ein Lied hat David im Nachhinein draus gemacht. Und Lieder, die singt man ja eigentlich nicht im Verborgenen, sondern die werden öffentlich gesungen. Lieder, die David geschrieben hatte, die wurden im Gottesdienst gesungen zu verschiedenen Anlässen. Und sicher war das auch mit diesem Lied so, dass es für die Öffentlichkeit im Endeffekt bestimmt war, um eben beides deutlich zu machen. Die Tiefe, die Abgründe des menschlichen Herzens, aber auch die tiefe Liebe und die Möglichkeiten Gottes einfach zu offenbaren durch diese Begegnung, die David hier mit seinem Gott hat. In diesem Abschnitt, ab Vers 9, da fallen mir so drei Stichpunkte eigentlich ein, die hier thematisiert werden. Da ist zunächst einmal die Rede von der Vergebung. David macht an irgendeinem Punkt, als der Nathan zu ihm kam, keinen Hehl mehr aus seinem Fehlverhalten. Er hat es lang genug versucht zu verheimlichen und irgendwie sauber dazustehen und sauber aus dieser Geschichte rauszukommen. Irgendwann kommt der Punkt, es wird aufgedeckt und er steht zu dem, was er getan hat. Als es nicht mehr vor und zurück ging, als er keine Wahl mehr hatte, steht er mit seiner Schuld vor Gott und er gesteht diese Schuld ein. Reinige mich, sagt er dann zu Gott, oder entsündige mich mit Isop. Das ist so eine Pflanze, die in der Bibel öfters mal vorkommt an verschiedenen Stellen, aber gerade an solchen exponierten Stellen. Das Volk Israel beim ersten Passafest hat mit dieser Pflanze die Türrahmen eingestrichen, mit dem Blut, als sie dann befreit wurden aus Ägypten. In der Kreuzesgeschichte kommt dieser Isop vor. Er wurde zur Reinigung der Aussätzigen verwendet, also eine Heilpflanze, die Heilkraft hatte und die die Menschen genutzt haben zum Wohle. Reinige mich, entsündige mich mit Isop. Das ist seine erste Bitte, die David hat, weil er genau weiß, dass nur bei Gott diese Hilfe und diese Reinigung wirklich stattfinden kann. Ich finde das so stark, wie er dann hinterher sagt, naja Gott, wenn du die Opfer wirklich wolltest, die im Alten Testament davor geschrieben sind und gegeben sind, dann würde ich sie bringen, aber meine Sünde ist so groß, da gibt es eigentlich nichts mehr. Ich würde es ja bringen, aber ich bin letztlich nur noch auf deine Gnade und auf deine Vergebung angewiesen. Das ist meine einzige Chance, die ich habe. Vergib mir, reinige mich von dieser Sünde, wasche meine Kleider rein, mach sie schneeweiß, rein, waschen. Das sind so diese Bilder, die hier vorkommen. Also einer, der sich von oben bis unten dreckig gemacht hatte, ist jetzt darauf angewiesen, dass Gott ihn wieder reinigt, dass er ihn säubert. Und das finde ich eigentlich das Schöne. Dieser Psalm und auch der Psalm 32, der in dem gleichen Umfeld, in der gleichen Zeit spielt, drückt das ja sehr stark aus, wie der David bei allen Verheimlichungsversuchen auch gelitten hat in dieser Situation. Aber trotzdem setzt er sich hier dem Wirken Gottes aus und er macht seine Gedanken und sein Fehlverhalten, bringt es vor Gott. Und an dieser Stelle kann er uns ein großes Vorbild sein und etwas richtig Wunderbares passiert. Unter diesem Stichwort Vergebung ist nämlich auch noch zusammengefasst hier, dass den David wieder Freude durchdringt. Er bittet um die Freude, lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Ich glaube, so eine Schuld, wenn man mit so einem schlechten Gewissen, mit so einer Not herumläuft, das kann einen niederdrücken. Bis dahin, dass man das körperlich spürt, an diesem Leiden, an dieser Not, an diesem Versagen, an dem Schlimmen, was man getan hat. Und diese Vergebung, die David erbittet und die er offensichtlich dann auch empfängt, die tut dieses große Wunder nicht, dass er einfach weiß, Gott vergibt mir, sondern dass er das bis in den Körper hinein spürt, dass Gott ihm wohltut, dass diese Vergebung, diese Gnade, dieser Zuspruch Gottes ihm hilft, ihm wieder aufbaut. Und ich glaube, uns kann dieser Psalm lehren, einfach Gott nicht als oder nicht nur als den Strengen zu sehen, der auf die Sünde schaut. Sicher tut er das irgendwo, aber viel, viel mehr als denjenigen zu sehen, der bereit ist zu vergeben, der heilen kann, der uns froh machen kann und der von all dem, was uns da bedrücken will in unserem Leben manchmal, was wir uns vielleicht auch selbst an Not einreden oder was da sein mag, der uns da frei machen kann, der auch unsere Gefühle und unser Empfinden heiligen und frei machen kann, freisetzen kann für ihn. Die Vergebung, die Gott hier schenkt, die ist sehr, sehr umfassend. Ja, der David, der hatte sein Amt missbraucht. Er war nicht da, wo er eigentlich hätte sein sollen. Ja, er war ein Ehebrecher. Er hat da etwas Fürchterliches getan. Ja, er war ein Mörder. Er hat, um die eigene Ehre zu retten, einen unschuldigen Mann um die Ecke gebracht. Ja, er hatte dieses Kind verloren, was aus dieser unehelichen Beziehung hervorgegangen war. Da war so manches. Er war ein Sünder durch und durch und trotzdem hat er das in einer tollen Art und Weise erfahren, dass Gott vergibt, ganz tief gefallen, aber doch wieder nur in Gottes Arme, in seine Hände gefallen, von ihm aufgehoben und von ihm gesegnet und letztlich auch wieder froh gemacht. David bittet hier weiter um eine, ja, nennen wir es mal Neuausrichtung. Er wünscht sich, dass in seinem Leben eine Veränderung stattfindet. Er wünscht sich etwas Neues. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich denke, diese Bitte, die David hier spricht, die zielt auf die Zukunft, auf das, was kommt, auf das, was er dann möchte. Er hat diese Vergebung erfahren, aber er möchte, dass das sich irgendwie manifestiert in ihm, dass das etwas Beständiges sein kann, dieses Vertrauen auf Gott und dieses Leben mit Gott. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das hatte damals auch was damit zu tun, mit seiner Königswürde. Die Könige, an den Königen wirkte der Heilige Geist für ihre Aufgaben. Das heißt auch, übersetzt sicher nicht nur, aber auch, nimm dieses Königtum, diese Königsverantwortung nicht von mir. Rüste mich aus mit einem festen, mit einem beständigen Geist, dass ich mich nicht wieder von jedem Wind, von jeder Anfechtung umschmeißen lasse, sondern dass ich einen geraden Weg gehe. Das ist das, was David sich wünscht. Aber besonders stark finde ich eigentlich dieses Wort, schaffe in mir ein reines Herz. Das ist so ein Wort, was das eigentlich auch wieder in Gottes Hände legt, dass Gott dieses reine Herz schaffen soll, schaffen muss, dass David genau weiß, ja, von mir aus habe ich da eigentlich keine Chance. Ich musste da unwillkürlich an die Formulierung von Paulus denken, dass er sagte, dass jemand, der Christus nachfolgt, eine neue Kreatur ist, dass da etwas Neues im Leben eines Menschen entstanden ist. Es ist hier von der Schöpfungsmacht Gottes die Rede, der etwas in das Leben der Menschen hineinlegt, der etwas Neues in uns schafft, was wir Menschen nicht, ja, in unserer Macht haben, was wir von uns aus nicht tun können. Gott kann etwas Neues in uns hineinlegen. Darum bittet David um eine Beständigkeit für die Zukunft, um Treue auf dem Weg, den er gehen will. Und ein drittes bringt er vor Gott in diesem Gebet. Und das hat sowas auch mit der Zukunft zu tun und vielleicht auch mit dem Auftrag, mit dem, was er sieht für die Zukunft, sicher auch von seiner Verantwortung als König für das ganze Volk her gesehen. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. So ein Vers, den kann man vielleicht so oder so lesen und verstehen. Das klingt vielleicht so ein bisschen formell zumindest mal. Ist da sogar einer, der den moralischen Zeigefinger erhebt, würde dem David in der Situation ja gar nicht zustehen. Und ich glaube auch gar nicht, dass es so gemeint ist. Jemand, der so eine Erfahrung gemacht hat wie David, der so tief gefallen ist und dann wieder aufgerichtet worden ist durch Trost und durch Vergebung. Ich glaube nicht, dass er hier den moralischen Zeigefinger erheben will, sondern dass er einfach das Gute, was er empfangen hat, diese Liebe und Vergebung, dass er die weitergeben möchte, weil er einfach merkt, das habe ja nicht verdient, das ist der falsche Ausdruck. Das gilt ja nicht nur für mich, sondern das gilt ja für alle Menschen. Das möchte Gott den Menschen mitteilen, den Menschen schenken. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Also Wegweisung geben, etwas Entscheidendes den Menschen, für die er verantwortlich war als König, mit auf den Weg geben. Und das hat schon fast priesterliche Aspekte, was er hier tut. Diese geistliche Verantwortung, die er für die Menschen und für das Volk sieht und die er wahrnehmen möchte. Er als der König, der Verantwortung trägt für das, was die Menschen betrifft und für die Art und Weise, wie sie mit dem Leben und auch mit Gott umgehen. Der König, getrieben vom Heiligen Geist, der sein Volk segnen will, in der rechten Weise führen und leiten will. Ich will, sagt er hier, ich will die Übertreter lehren, damit die Sünder sich zu dir bekehren. Das ist eine Entscheidung, die er getroffen hat. Das, was er selber erfahren hatte, wollte er unbedingt, dass das andere auch mitkriegen, dass sie in gleicher Weise gesegnet werden. Das ist die Entscheidung, die er getroffen hat und was sicher auch Vorbild für uns sein kann, diese Entscheidung zu treffen, all das Gute, was wir durch Christus empfangen haben, weiterzugeben in unserem Leben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Gebet, auch wenn man vielleicht in einer Lebenssituation ist, wo man längst nicht so tief gefallen ist, wie ein David hier. Und Gott, bewahre uns davor. Aber so ein Gebet zu beten, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Ich glaube, das tut uns immer gut, uns einfach so vor Gott zu sehen, wie wir sind, und ihn zu bitten, dass er genau das tut. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir diesen neuen, festen, beständigen Geist, der auf dem Weg bleibt, der die Wege Gottes geht. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz zentrales Gebet, was man eigentlich viel öfter beten sollte, als man es dann im Endeffekt doch tut, dass Gott uns in dieser Weise segnen kann durch seinen Geist, der uns leitet, der unser Leben, unsere Einstellungen, unsere Positionen in unserem Leben festmacht und der ja uns auch antreibt, einfach diese Liebe und Vergebung, die wir empfangen haben, mit anderen zu teilen, an andere weiterzugeben. Schenke uns, Gott, Gnade dazu. Amen.